Ich lese uns die Textgrundlage für diesen heutigen Abend aus Jona 1, die Verse 1 bis 3. Und das Wort des Herrn erging an Jona, den Sohn Amittais, folgendermaßen: Mache dich auf, geh nach Ninive in die große Stadt und verkündige gegen sie, denn ihre Bosheit ist vor mein Angesicht gekommen. Da machte sich Jona auf, um vor dem Angesicht des Herrn weg nach Tarsis zu fliehen. Und er ging nach Jaffo hinab und fand dort ein Schiff, das nach Tarsis fuhr. Da bezahlte er sein Fahrgeld und stieg ein, um mit ihm nach Tarsis zu fahren, weg von dem Angesicht des Herrn. Wir wollen miteinander beten. Herr Jesus Christus, wir möchten dir danken, dass wir jetzt an diesem Abend zusammenkommen können, um auf dich zu hören. Dein Wort soll in dem Mittelpunkt stehen und Herr, wir wünschen uns, dass dein Wort zu uns spricht, in unsere Herzen hinein und in unsere Lebenssituation hinein. Und da, wo wir uns von deinem Wort getroffen fühlen, Herr, wollen wir nicht die Türen verschließen, sondern wir wollen sie weit öffnen. Weit öffnen, um zu hören, was du sagst, wo du auch korrigierend in unser Leben hineingreifen möchtest und hineinsprichst und uns unter deinem heilenden Licht ausstrecken. Wir möchten dir danken, dass dein Wort bis heute noch in unsere Zeit, in unsere Welt hinein ergeht, dass es noch nicht verstummt ist. Herr, das ist große Hoffnung für uns, für unser Leben, für unsere Welt. Und so möchten wir dich auch für diesen Abend bitten, dass du reden kannst, dass du zu uns sprichst. Wir möchten dich für Rainer bitten, dass er dein Mund sein kann und das verkündigt, was du ihm aufs Herz legst, zu unserem Wohl, zu unserem Segen. Und so geben wir dir, Herr Jesus Christus, allein alle Ehre. Wir beten dich an und danken dir von ganzem Herzen. Amen.
Bei Michi Kühner habe ich unter der Überschrift »Ein Unglück kommt selten allein« folgende Geschichte gefunden. Eine Familie freut sich auf einen neuen Wagen und sie haben mit der Autofirma vereinbart, dass der Wagen direkt in einer anderen Stadt ab Werk abgeholt wird. Und so machen sie mit dem Zug auf und holen auch das Auto und dieser große Wagen ist wunderbar. Die Frau freut sich auch besonders, der Mann ja sehr auf den neuen Wagen. Die Frau freut sich besonders eben auch auf die Einkaufsmöglichkeiten und sie macht auch gute und günstige Einkäufe und die Kinder freuen sich, als endlich der versprochene Tierpark in Sicht ist und sie im Tierpark sind. Mit dem neuen Wagen natürlich. Und im Tierpark ist so, da sind die Menschen eingesperrt und die Tiere dürfen frei herumlaufen. Also es ist so ein befahrbarer Tierpark. Und als sie bei den Elefanten sind, kommen die Elefanten, die natürlich hoffen, irgendwie ein Leckerli oder irgendwas zu bekommen, nah an den Wagen heran und die Fenster waren unten und die Kinder freuten sich, hofften auch mal den Elefanten oder die Elefantin streicheln zu können. Und dann streckte aber eine neugierige Elefantendame ihren Rüssel in den Wagen. Da bekamen die Kinder Angst. Da hat der Vater einen Schreck gekriegt und hat den elektrischen Fensterheber betätigt und klemmte dann den Rüssel der Elefantendame ein. Das gefiel der gar nicht. Da hat die einen Schreck bekommen und lehnte sich mit ihrer Tonne oder zwei, ich weiß nicht, was so eine Elefantendame wiegt, gegen den nagelneuen Wagen, der komplett auf der ganzen Seite eingedrückt war. Zu allem Ärger, als sie dann endlich den Park verlassen haben, werden sie dann darauf hingewiesen, dass überall Schilder stehen, Fenster öffnen, verboten. Ja, man haftet dann also für den Schaden selber. Nun, sie geht in ein Gasthaus und essen da was und der Vater kühlt sein Mütchen bei ein paar Bier. Und er ist schon wieder ziemlich runtergekommen und sie fahren auf der Autobahn nach Hause. Und da passiert ein Auffahrunfall, so wie so ist, so einer bremst und dann gibt es so einen Ketteneffekt. Und dann, sie kommen aber gerade, nachdem mehrere Fahrzeuge so ineinander fahren, kommen sie gerade noch zum Stehen. Ja, das erste Auto, das nicht mehr im Unfall beteiligt ist. Aber müssen natürlich warten, Polizei kommt, nimmt den Unfall auf. Und der Polizist oder die aufnehmenden Polizisten gehen natürlich Step by Step und gehen alle Autos durch. Und dann ist er am letzten und dann kommt er zu ihnen und will auch dort den Schaden aufnehmen. Und da sagt der Vater, nein, ich war gar nicht unfallbeteiligt. worauf der Polizist dann auf den eingedrückten Seitenteil, auf das eingedrückte Seitenteil des Wagens schaut, da sagt dann der Vater, das war ein Elefant. Worauf der Polizist sagt, aussteigen, blasen. Er hat ein paar Bier getrunken, Führerschein weg und sie durften mit dem Zug reinreisen. Manchmal geht auch alles schief. Und so ist es auch bei unserem Propheten Jona. Er hat sich alles so ganz anders vorgestellt, aber Gott hat einen großen Strich durch seine Lebensplanung und Lebenskalkulation gemacht. Und letztlich geht alles schief. Sie kennen ja das Buch Jona. Gott gewährt ihm nicht mal den Freitod, sondern rettet ihn ja da durch diesen Fisch, der ihn dann verschluckt und im Bauch tragen muss, auf wundersame Weise. Wir haben letztes Mal begonnen und Michael hat uns nochmal diese Verse gelesen vom letzten Mal. Jona, ein Prophet im 8. vorchristlichen Jahrhundert. Ich habe das ein bisschen erklärt, wie es zur Reichsteilung gekommen ist. 933 vor Christus, so in etwa, so ganz genau weiß man das nicht. Aber so etwa um den Dreh und Nord- und Südreich und die unterschiedlichen Wege. Und dass Jona ein Prophet auch des Nordreichs war und dass das Nordreich eigentlich im Wesentlichen sehr untreu war, von Generation zu Generation, bis es dann zur Deportation 722 durch die Assyrer gekommen ist. Es ist aber so, dass unter Rehobeam II. Im 8. vorchristlichen Jahrhundert, das ist für uns immer ein bisschen schwierig, rückwärts zu denken, also 8. vorchristliches Jahrhundert ist bis 700, von 799 bis 700, ja, dass da noch mal eine Hochzeit war und das so ganz oft, dass es noch mal eine Blüte gibt, wenn auch die Fäulnis schon im Inneren ist, auch im geistlichen Leben. Und dann kommt der eigentliche Abstieg. Und so hatten die nochmal eine Hochzeit und da hat Jona als Prophet auch gewirkt. Wir wissen nicht, was er sagte, aber es wird in der Schrift nur berichtet, dass nach seinem Wort die alten Grenzen, also Rückeroberungen wieder stattgefunden haben, durch Jerobeam II. Und das Nordreich nochmal eine wirtschaftliche Blüte hatte. Das hing auch mit einer Schwäche der beiden Großmächte im Nildelta, Mitzrayim, Ägypten und den eben auch Assyrien, Babylonien, also diesen Mächten im Zweistromland zusammen. Assyrer waren die dominierende Macht, aber sie waren, wie ein Altorientalist sagt, in einer Art Winterschlaf in der Zeit, bevor sie zu neuer Dynamik aufgebrochen sind und dann auch das Nordreich erobert haben und wie bereits gesagt 722 dann erobert und auch deportiert haben in die Schwarzmeerregion. Und dann verliert sich die Spur, wobei Teile der Stämme zurückgekehrt sind und immer auch schon bei der Reichsteilung und in der Königszeit und auch später immer Anteile von den Nordstämmen auch im Südreich, Juda, Benjamin, Levi zu finden waren, sodass das Neue Testament sagen kann mit Paulus, wie unser zwölfstämmiges Volk Tag und Nacht Gott Gottesdienst darbringt. Weil immer in Juda, unter den Juden, alle Stämme vertreten sind. Ja, und jetzt, es ist so, wie ich es bereits sagte, wenn es den Menschen zu gut geht und das nicht angebunden wird an eine Haltung der Demut und Dankbarkeit Gott gegenüber, dann wird der Mensch übermütig, dann wird der Mensch hochmütig und dann sündigt er. Also die größere Gefahr ist eigentlich, wenn es uns gut geht, als wenn es uns nicht so gut geht. Denn wenn es uns gut geht, vergessen wir gern Gott. Und Jona wusste von den anderen Propheten, Assyrien, der alte Erbfeind Israels, den wird Gott auch noch eines Tages als Gerichtsrute in seiner Hand verwenden. Und jetzt sieht er aber auch die Dekadenz und die Lasterhaftigkeit, nachdem er im ersten Teil seines prophetischen Dienstes sozusagen eine positive Botschaft überbringen durfte, nach dem Wort des Propheten Jona wurden die alten Grenzen wiederhergestellt, muss er im zweiten Teil wohl Gericht ankündigen. Und da ergeht das Wort Gottes an ihn, mache dich auf nach Ninive, dem religiösen Oberzentrum des Assyrischen Reiches, später auch Hauptstadt. Und wir haben schon gesagt, Ninive, das ist auf der anderen Tigris-Seite, wo heute Mosul ist, Kurdengebiet. Ja? Und ich habe letztes Mal erzählt, dass die ISIS, ich glaube vor 10 Jahren, dort das Grab Jonas Überlieferung, ob es wirklich das war, weiß ich nicht, zerstört hat. Also es war bis in die Neuzeit, bis in unsere Tage, war das Grab noch zu finden. Und da soll sich jetzt Jona hin aufmachen. Und dem ist sofort klar gewesen, wenn Gott mich da hinschickt, dann hat Gott irgendwas Besonderes vor. Wahrscheinlich, das kann man vom Schluss vom Jona-Buch nehmen, will er ihnen nochmal gnädig sein und sie warnen. Und wenn sie umkehren, dann kommt das Gericht nicht jetzt, sondern später. Und das will er nicht. Und darum will er nicht gehen. Und jetzt, im Text ist es genau parallel hebräisch formuliert, mache dich auf. Er macht sich auf, aber in die entgegengesetzte Richtung. Er soll nach Nordwesten gehen und er geht in den äußersten Osten zu den Säulen des Herakles, also Gibraltar, da ist wahrscheinlich Tarsis zu finden, Tarsessos, dieses Silberimperium, wo die Phönizier Kontakt hatten über die Schifffahrt. Also jedenfalls will er da hingehen und er macht sie auf nach Jaffo und steigt in ein Schiff. Er wollte keine Umkehrchance dem sündigen Assyrien gewähren, um sein Volk zu schützen. Lieber sollen die umgehen, weil sie nicht auf Gottes Stimme hören und sein Volk verschont wird. Das Problem Jonas, und damit sind wir mit der kurzen Hinführung aus dem ersten Teil dann auch soweit zu Ende gekommen, ist nicht, dass er nicht richtig Bescheid weiß. Jona hat keinen Mangel an Wissen. Ihm mangelt es an Gehorsam. Er ist nicht einverstanden. Es ist nicht so, dass er die Wege Gottes im tiefsten Sinn hat er sie nicht kapiert, aber äußerlich hat er das verstanden. Er hat Gott verstanden, was Gott will, wie Gott ist. Er hat sogar eine gewisse Herzenskenntnis. Er sagt dann später, als Gott Ninive verschont, das ist es doch, was ich am Anfang an schon sagte. Ich wusste doch, dass du gnädig und barmherzig bist. Und das wollte ich nicht. Wir wissen ja, wie das so ist mit dem, das habe ich ja gleich gewusst. Das sagte mal ein Mann zu seiner Frau, zu einem Freund. Meine Frau wird immer, wenn wir Streit haben, historisch. Sagte der Mann, du meinst wohl hysterisch. Nein, historisch. Sie zählt mir alle Fehler auf der letzten vergangenen Jahre. Ja, das habe ich ja gleich, das habe ich gleich gewusst. Ist nicht schön. Gut, Jona flieht. Und wir haben dann abgeschlossen, indem wir gesagt haben, statt von Gott und Gottes Angesicht ohne Gott zu fliehen, wäre es richtig gewesen, zu Gott zu fliehen, in seine Arme, mit allen Fragen, mit aller Kritik. Er hätte die Fluchtrichtung ändern müssen. Und wir haben uns dann gefragt, wo wir gerade auf Tarsisschiffen unterwegs sind, auf der Flucht vor Gott in einer Sache. Und vielleicht haben wir es noch gar nicht gemerkt, dass wir auf dem falschen Schiff sind, auf einem falschen Weg unterwegs sind. Und der Herr ruft uns zu, ändere deine Fluchtrichtung. Nicht weg von mir, sondern hin zu mir. Ich kapiere irgendwo nicht, wenn Menschen manchmal mit Gottes Lehre oder Führung nicht einverstanden sind, dann gibt es Aussagen wie, dann will ich mit diesem Gott nichts zu tun haben. Das finde ich äußerst seltsam. Entweder ich glaube, dass ein Gott ist, und dass er sich geoffenbart hat und dass er Vorstellungen und Ziele und Gebote und Ordnung hat, da muss ich mich doch unter ihn fügen. Er ist doch nicht nur Gott, wenn ich mit seinen Ordnungen einverstanden bin. Aber ich kenne nicht wenige, die das so formulieren. Und ich habe eigentlich auch wenig Verständnis, wenn Leute immer sagen, oh, das darfst du aber darfst du nicht sagen gegenüber Ungläubigen, das können sie verschrecken und so weiter. Wisst ihr, Gott hat den Anspruch, Gott zu sein. Und der Mensch hat sich zu beugen. Das ist also, wie ich finde, eine falsch verstandene Rücksichtnahme. Man muss natürlich nicht mit Gewalt und mit Drohungen und mit anderen Dingen, aber man darf ruhig sagen, wie die Schrift die Dinge schildert. Gott steht vor einem Menschen, Gott bezeugt sich Menschen und der Mensch hat sich Gott zu beugen, vor Gott zu beugen und nicht umgekehrt. Nun geht's nach dem Motto, wer nicht hören will, der muss fühlen. Gott hat zu ihm geredet, aber Jona wollte nicht hören. Und wenn wir die ersten drei Verse einmal betrachten, dann müssen wir sagen, da war eine gottlose Aktivität. Jona war fit und aktiv genug, vor Gott wegzulaufen. Nachher konnte er sich nicht mehr bewegen, denn Gott hat ihn gleichsam in einen Schraubstock genommen. Hat ihm nur mehr Bewegungsfreiheit genommen, aber jetzt In Vers 3, 5 Aktionen der Flucht, er macht sich auf, er flieht, er ging nach Jaffo, er fand ein Schiff, er gab das Fährgeld, er stieg in den Schiffsbauch. Das ist immer gefährlich. Gott spricht und der Mensch reagiert in eigener Aktivität gegen Gott. Hätte er sich lieber mal still hingesetzt? Hätte er lieber mal gewartet? Es steht nicht drin, aber es ist anzunehmen, dass er relativ schnell gegangen ist. Und jetzt bleibt Gott, der Jona liebt, aber seinen Weg nicht gutheißen kann, nichts anderes übrig, als den Propheten seine Lebenswege so zu durchkreuzen, dass er ihn letztendlich dann doch noch zu dem bringt, was er von ihm will. Und das Wunder, was wir letztes Mal auch schon betont haben, ist, dass Jona von Gott nicht verworfen wird. Das wäre ja naheliegend. Du hast dich als unwürdig erwiesen, so einen Propheten kann ich nicht brauchen, ein Mitarbeiter, der bei so einem klaren Auftrag genau das Gegenteil macht, mit dem kann ich nicht arbeiten, so ist Gott nicht. Und er ist ein Modell für Israel in Sonderheit, das muss man auch sagen. Ein widerspenstiges, ein herzenshartnäckiges, ein haltstarkes Volk. Und Israel wiederum ist ein Modell für alle Menschen und auch für uns. Und das Wunder ist, dass Gott treu bleibt und dass Gott seine Treue nicht aufhebt durch unsere Untreue. Aber er muss, wie man so umgangssprachlich sagt, andere Seiten aufziehen. Alles andere nützt ja nichts mehr. Und jetzt lässt er natürlich so viel auffahren. Wenn man sich mal überlegt, was dieser kleine, ich weiß gar nicht, ob der klein war, der Prophet, ich gehe immer mal davon aus, so ein kleiner, bockiger Prophet mit feuerrotem Kopf, vor allem wenn er was sagt, was ihm nicht passt, und mit seinem kleinen Fuß noch aufstampfend. Und was setzt doch Gott alles ein, um diesen Mann zurückzubringen? Die Schiffsbesatzung, der Sturm, der Fisch, der arme Fisch, dem war speiübel, Entschuldigung. Der Brocken war unverdaulich, den kann man nicht verdauen. Es ist unmöglich, weil der Jude gehört nicht ins Völkermeer, sondern der gehört nach Eretz Israel. Und der gehört zu seiner Bestimmung und der muss ihn wieder ausspeien. Und also Gott fährt jede Menge Dinge auf, um den Propheten doch noch auf den rechten Weg zu bringen. Und jetzt lesen wir einmal ab Vers 4 von der Pädagogik Gottes. Er ist hart, aber er hat hart zu handeln aus Liebe. Es gibt Dinge, da muss Gott hart sein, weil er liebt. Versteht jeder Arzt, alle Eltern. Es gibt Dinge, da muss man konsequent sein. Da hilft kein falsches Mitleid. Ja, wenn jemand einen eitrigen Zahn hat, da muss er, ich bin kein Zahnarzt, aber ich denke, da muss er mal in aller Regel raus. Ja, da kann der Zahnarzt nicht sagen, das will ich dir nicht antun, das tut vielleicht ein bisschen weh. Das ist falsch verstandenes Mitleid. Um zu helfen, muss man manchmal Schmerzen zufügen. Und um hier einen Lernprozess, eine geistliche Gesinnungsänderung hervorzurufen, muss der Herr hier andere Seiten aufziehen. Da warf, Vers 4, der Herr einen heftigen Wind auf das Meer, und es entstand ein großer Sturm auf dem Meer, so dass das Schiff zu zerbrechen drohte. Die ersten Leidtragenden des Ungehorsams sind die Unschuldigen. Schauen Sie, ich mache so, unschuldigen Seeleute. Da hört man immer wieder, Menschen, die mit Gott nichts am Hut haben, da ist irgendwo ein Erdbeben oder irgendwo eine Katastrophe oder eine Kriegshandlung. Und dann sind die Leute, die sonst nie nach Gott fragen, oft die Ersten, die sagen, wie kann Gott das zulassen? Unschuldige müssen sterben, unschuldige Kinder. Es heißt mal ein bisschen hart, nach der Schrift gibt es keine Unschuldigen. Aber jetzt mal davon abgesehen, greifen wir einfach zu kurz, wenn wir Gottes Wege einfach auf dieses Leben beschränken. Mehr will ich jetzt dazu nicht sagen. Gott hat noch ganz andere Mittel und Wege. Aber er hat auch einen Plan mit den Seeleuten. Ich sage immer, Gott spielt auf vielen Ebenen gleichzeitig Schach. Wir haben schon Mühe mit einer Ebene. Aber Gott beherrscht das Spiel genial, göttlich, auf vielen Ebenen, die ineinander eingreifen und miteinander verwoben und vernetzt sind, ineinander übergehen. Und die Figuren haben noch Eigenleben. Ich weiß nicht, ob Sie Schach spielen, aber ich meine, Sie spielen Schach. Normalerweise soll sich der Turm nur bewegen, wenn Sie ihn als Spieler bewegen. Aber stellen Sie sich mal vor, die Figuren haben noch so einen Radius, wo sie auch noch selber rumkrabbeln können. Du guckst einen Moment weg, nimmst einen Schluck aus dem Wasserbecher und schon stehen die Figuren woanders. Das ist Gott. Damit kommt er zurecht. Das überrascht ihn nicht. Und trotzdem kommt, und zwar nicht nur auf einer Ebene, sondern unter der Erde, über der Erde, in den himmlischen Bereichen, im Lufthimmel, überall, Tierreich, Flora, Fauna, alles geht ineinander, über atomare Welt, unsichtbare Welt. Gott regiert. Ich will sagen, das gibt's doch nicht. Doch, das ist Gott. Ohne dass er den Menschen oder das Geschöpf degradiert zum reinen Erfüllungsmechanismus. Also, dass er das alles genau... Er hat eine Freiheit. Also bleibt man in unserem Bild, die Schachfiguren können nicht tun und lassen, was sie wollen. Sie haben einen gewissen Rahmen, aber in diesem Rahmen haben sie auch eine Freiheit, weswegen ja auch ansonsten jedes Gericht und zur Verantwortung ziehen Gottes falsch wäre. Wenn jeder machen muss, was er muss, dann kann man ihn auch dafür nicht verantwortlich machen. Also Gott denkt nicht nur an Jona, er denkt nicht nur an Israel, er denkt nicht nur an die Assyrer, er denkt an die Seeleute, er denkt an das Zeugnis, er denkt an die unsichtbare Welt und. Vielleicht muss der Fisch sogar was lernen. Weiß ich nicht. Und die Seeleute, die Unschuldigen, fürchteten sich und schrien, und jetzt passen Sie mal auf, ein jeder zu seinem Gott. Das waren ja Heiden, das waren ja nicht Israeliten, Phönizier vielleicht. Und sie dienten ihren Göttern. Und dann haben sie etwas gemacht, was wir auch bei Paulus 800 Jahre später lesen. Sie warfen die Geräte aus dem Schiff, um das Schiff zu erleichtern. Es war eine Maßnahme, wenn das Schiff zu zerbrechen drohte. Man konnte es dann auch noch umgürten. Auch das wurde bei Paulus geschildert, hier nicht. Aber es nützt nichts. Je mehr sie machen, desto wilder tobt der Sturm. Und je mehr Jona mit dem Kopf durch die Wand wird, desto härter macht Gott die Wand. Da wollen wir doch sehen, wer den längeren Atem hat. Wir mögen vielleicht denken, wenn wir lesen, die schrien zu ihren Göttern, Mensch, waren die doof. Ja, was waren die doof? Neulich habe ich etwas gesehen und dann ist ein Kind bockig weggelaufen und dann sagt jemand, ja, bin ich daran schuld? Nee, sagt der Erwachsene, der die Szene mitbeobachtet hat, der Klimawandel. Der menschengemachte Klimawandel. Also das muss man heute immer dazu sagen. Inzwischen wird immer gesagt, der menschengemachte, damit man auch weiß, welcher Ideologie man folgen muss. Denn den Klimawandel als solches kenne ich also niemand, der den leugnet. Die Frage ist nur, was die Ursachen sind. Aber die waren doch noch doof. Die wussten noch nichts vom menschengemachten Klimawandel. Gab ja auch noch keine CO2-Zertifikate und Einsparungen. Aber wir wissen doch heute, da war vielleicht... Das Tief Anni und in der Nordhalbkugel sind die Tiefs links drehend und die Hochs rechts drehend. Also es bildet sich immer so ein Wirbel. Nee, so rum, so. Ja. Das ist sehr schwierig mit. Deswegen kann ich auch keine Orgel spielen, weil ich schon Mühe habe, die zwei Hände verschiedene Dinge machen zu lassen. Und dann gibt es einen Wind aus. Also wenn hier ein Hochdruckgebiet ist, vielleicht durch Sonneneinstrahlung, und hier ein Tiefdruckgebiet, dann ist klar, dann gibt es einen Wind, durch die Drehung auch, also so eine Art Sog und dann auch einen Wind, einen Druckausgleich. Es Wind und wenn der sehr heftig ist, ein Sturm und wenn er sehr, sehr heftig ist, ein Orkan. Da hätten wir gesagt, liebe Leute, das hat nichts mit der unsichtbaren Welt zu tun. Da müsst ihr nicht den Göttern opfern. Seid ihr denn dumm? Aber die waren eigentlich, obwohl sie vom Tief Anni und vom Hochrobert nichts wussten und auch nichts vom menschengemachten Klimawandel, waren die doch schlau. Denn obwohl sie die naturwissenschaftlichen Kenntnisse nicht hatten, wussten sie sehr wohl, was Daniel auch gesagt bekommt und Nebukadnezar wird erkennen, die Himmel herrschen. Das ist die erste Ebene der Kosmogratoren, der Götter, der unsichtbaren Welt. Da wird es inszeniert, darüber ist natürlich der Himmel und Gott selber. Stimmt's? Ich würde mal sagen, sie sagen einfach ja. Also die haben eigentlich mehr gewusst. Die haben gesagt, dieses Ergehen ist kein Zufall, sondern steht in direktem Zusammenhang zum Verhalten von Menschen und wird ausgelöst von der unsichtbaren Welt. Damit wissen sie mehr als der moderne Mensch heute, wenn er das alles leugnet. Natürlich gibt es naturwissenschaftliche Gegebenheiten, aber das ist eben nur die Folge. Nun, die Seeleute kämpfen um ihr Leben. Ich weiß nicht, wer von uns schon mal in Lebensgefahr war. Todesangst. Sie rufen nach ihren Göttern, sie machen alles, was möglich ist. Und was macht der Mann Gottes? Der pennt. Er schläft. Er ist ja auch ganz tief herabgesunken. Er ist sogar so tief herabgesunken, dass er nicht nur von Eretz Israel an die Küste herabgestiegen ist, nach Jaffo herab, zum Schiff herab, in den Schiffsbauch herab, sondern er ist auch so tief innerlich gesunken, dass er die Verbindung mit seinem Gott gelöst hat und dass er nicht mal für Menschen in Todesangst eintritt. Er sollte auch ein Priester sein. Und nachher sagt ja der Obersteuermann, egal wie man das auch übersetzt, dieses Wort, manche sagen der Schiffseigner, aber wahrscheinlich der Oberste der Matrosen, warum schläfst du? Schrei zu deinem Gott. So eine Unverschämtheit. Wir gehen hier unter und du pennst. Ist dir denn unser Schicksal egal? Ist das deine Religion? Ist das der Gott der Hebräer, der Gott, der Himmel und Erde geschaffen und den Menschen? So sagt er doch. Und dem jetzt alles egal ist, weil seine Leute so diese Haltung an den Tag legen? Jona, depressiv, will nicht mehr. Und dann kommt das, was ich gerade mit eigenen Worten beschrieben habe in Vers 6. Und der Obersteuermann trat zu ihm hin und sprach zu ihm, was ist mit dir, du Schläfer? Steh auf, ruf deinen Gott an, vielleicht wird der Gott unser gedenken, dass wir nicht umkommen. Also es war eben der Glaube an viele Götter und da konnte der eine Gott, der Hebräer, auch noch Platz finden. Das war natürlich nicht im jüdisch-hebräischen und im biblischen Offenbarungssinn, aber aus Sicht der Heiden so. Wie peinlich. Sind das auch schon mal passiert, dass ein Weltmensch sie auf etwas aufmerksam machen müsste, was sie als geistlicher Mensch eigentlich selber sehen und tun müssten? Wär's nicht deine Pflicht als Christ? Ist gut, wenn du so über die anderen herziehst im Kollegenkreis? Du bist doch Christ. Wie ist das schon passiert? Das ist so peinlich, da könntest du im Boden versinken. Und sie sprachen, Vers 7, einer zum anderen, kommt, lasst uns Lose werfen. Solange der Tempel stand, hat es mit dem Losen funktioniert, also jedenfalls in Israel. Später wurde das schwierig, aber nicht gänzlich, nicht als Wegfindung von Gott her vorgesehen. Aber es ist ja sowieso heidnische Welt. Lasst uns Lose werfen, damit wir erfahren, um wessetwillen, Vers 7, dieses Unglück uns trifft. Und sie warfen Lose und das Los fiel auf Jona. Da hat Gott ihnen eine Antwort gegeben. Das war eine Art Gottesurteil. Auf wen das Los fällt, das ist kein Zufall, das Lenken. Die Götter haben sie wahrscheinlich gesagt, aber in dem Fall hat das Gott so gemacht. Und sie sprechen ihn frontal an, tu uns doch kund, um wessen Willen dieses Unglück uns trifft. Oder warum? Was ist dein Geschäft? Woher kommst du? Welches ist dein Land und von welchem Volk bist du? Und er sprach zu ihnen, ich bin ein Ivri, ein Hebräer. Also damals schon einer, der nicht ganz koscher war in den Augen der Nationen. Nachher im Römischen Reich, da gab es also Klassengesellschaft. Es war übrigens Jahrhunderte und Jahrtausende lang sowieso selbstverständlich, ist auch heute noch in Indien und dort, wo es Kastenwesen ist. Selbst in Afrika gibt es eine rassische Ideologie, das wissen viele nicht, von Schwarz gegen Weiß. Ja? Gibt es auch. Und Peter, du weißt in Südafrika, wie da die Klassifizierung ist. Schwarz, farbig, weiß. Ja, oder manchmal auch weiß und dann colored. Colored ist ganz unten. Aber es ist nicht allein das Vorrecht der Europäer, hier so zu denken. Also das meine ich nur nicht positiv. Aber die Hebräer, die waren schon immer verdächtig, weil sie ja die Götter nicht ehrten. Und so ein Ivri ist an Bord. Der Jude bringt das Unglück. Das Meer tobt. Der Jude muss weg. Was ist dein Geschäft? Und er sprach zu ihnen, ich bin ein Ivri und ich fürchte den Herrn, aber lauf grad von ihm weg. Wow, was für ein Zeugnis. Ich bin ein Knecht Jesu Christi, aber gerade auf dem Weg zu meiner Freundin neben meiner Ehe. Ich diene dem Herrn, aber jetzt muss ich erstmal meinen Gewinn maximieren. Ich habe von einem Bruder gelernt, der sagte, du musst, wenn du auf so etwas angesprochen wirst, nicht leugnen. Das soll ja ein Christ sowieso nicht lügen. Grundehrlich, ja, das stimmt und das ist erbärmlich und ich stelle mich dazu. Und ich kann nicht einmal garantieren, dass es mir nicht noch einmal passiert. Er sagt, ich bin ein Hebräer und ich fürchte den Herrn, den Gott des Himmels, der das Meer und das Trockene gemacht hat. Ich fürchte Gott und doch laufe ich vor ihm weg. Und nun, die Seeleute packt ein heiliger Schrecken. Sie merken jetzt noch viel mehr, als sie vorher schon ahnten, dieser unheimliche Sturm und die ganzen Gegebenheiten. Da steckt irgendetwas dahinter. Aber jetzt sagt noch ein Prophet Gottes aus diesem Israel, dass er vor Gott zurückläuft. Und jetzt hätten sie ja auch sagen können, na, wenn du das Problem bist, komm, pack an, Jan. 1, 2, wupp und weg ist der Jude, Problem gelöst. Die haben eine heilige Scheu, Feind, Zurückhalten, vielleicht auch Angst, dass sie doch auch noch auf andere Weise ein Gericht treffen wird. Sie wollen nicht selbst auch noch schuldig werden. Es ist eine verdrehte Welt. Sie schonen Jona. Und Jona ist lieber bereit, mit ihnen unterzugehen, sie mitzuopfern, um seinen Weg durchzusetzen. Ist er verdreht. Die Götzendiener bewahren und tun alles, um zu retten. Und der Mann Gottes tut alles, um unterzugehen und auch andere mitzureißen. Wie verblendet kann man doch im frommen Eigensinn sein? Ich habe heute ein Telefonat mit jemandem gehabt. Sagt er, ja, nicht schlecht, der Bruder, was er so sagt. Aber das Wichtigste ist immer, dass bei allen anderen nichts ist. Das ist das Wichtigste, dass das festgestellt wird. Wie erbärmlich. Wie erbärmlich. Also es ist eine verdrehte Welt, sie werfen ihn aber nicht ins Wasser, obwohl Jona das will. Wir sehen das ja gleich. Und wir lesen dann auch, und das ist ein Schlüsselbegriff im Buch Jona, dass Gott etwas bestellt hat. Einen Fisch, das Wort Mana kommt immer wieder, das kann man übersetzen mit bestellen, zuteilen. Der Fisch wurde von Gott bestellt, der Wunderbaum, der Kikajon wurde von Gott bestellt, der Wind, der Wurm, die Flora, Fauna, Naturkräfte, alles dient Gott, alles funktioniert. Ich weiß nicht, wie Gott den Fisch angefunkt hat. Walkie-talkie oder keine Ahnung, woher wusste der eigentlich, wann er wo zu sein hat? Und zwar nicht wie die Deutsche, nein, das Beispiel mache ich jetzt nicht, unpünktlich, sondern er musste ja zielgenau da sein, denn so lange konnte auch ein zorniger Prophet nicht ohne Sauerstoff auskommen. Das heißt, er musste relativ dicht da sein, er musste auch so zubeißen, ich weiß ja nicht, was es für ein Fisch war, das werden wir beim nächsten Mal dann sehen, wenn wir über Jona reden. Es war eben kein Wal, ich werde Beispiel bringen, ein Hai, ein Pottwal, der könnte es gewesen sein, aber der hätte ja auch, also ein Hai zerteilt ja auch wie so eine Säge. Ja, und er hat ihn aber im Ganzen durch seinen Schlund runtergebracht. Also auch hier der Gegensatz, der Prophet Gottes gehorcht nicht, er läuft weg, er macht, was er will, jedenfalls nicht, was Gott will. Und alles andere gehorcht und funktioniert. Der Baum ist da, der Baum wächst, der Fisch ist zur rechten Zeit da, die Niniviter kehren um, die Seeleute, alle klappen, nur der Mann Gottes nicht. Aber Gott lässt seinen Jona nicht. Da heißt es dann in Vers 10, da fürchteten sich die Männer mit großer Furcht und sprachen zu ihm, ihnen wird immer unheimlicher, was ist das für ein Geschehen? Was ist da im Gange? Was hast du da getan? Denn die Männer wussten, dass er von dem Angesicht des Herrn hinwegfloh, denn er hatte es ihnen kundgetan. Und sie sprachen zu ihm, Was sollen wir dir tun, damit das Meer sich gegen uns beruhige? Denn das Meer wurde immer stürmischer. Und er sprach zu ihnen, nehmt mich und werft mich ins Meer, so wird das Meer sich gegen euch beruhigen. Da ist Jona, wie wir dann ja vom Fortgang wissen, wirklich ein echter Prophet. So war's. Er wusste ganz genau, die ganze Sache ist nur um meinetwillen. Ist nur um meinetwillen. Ich bin die Ursache. Ich bin der, gegen den Gott sich stellt, weil ich auf der Flucht bin. Aber statt dass er sagt, ich gebe auf, ich kehre um, dann wird der Sturm sofort abgeflaut. Er hätte zu den Seeleuten gesagt, Kommando Biberle rückwärts, soweit das Schiff dazu nur in der Lage gewesen wäre. Ich muss zurück nach Eretz Israel und meinen Auftrag in Ninive erfüllen. Nein, ich meine, fast kann man bewundern sagen, der Mann ist bereit für seine Sache zu sterben. Der ist ein absoluter Überzeugungstäter, der trotzt Gott. Und wir haben letztes Mal schon gesagt, was ist das? Sein ganzes Leben war erfüllt von diesem Gottesdienst, von der Tora, von den Psalmen, soweit sie schon da waren, von den Gebetszeiten, die an die Tempelopferzeiten angegliedert waren. Und sein ganzes Leben bestand aus der Verbindung zu dem Gott Israels, zu dem Gott Abraham, Isaak und Jakobs. Und jetzt ist sie total gebrochen und der Mann gibt nicht auf. Lieber sterbe ich. Wir wissen ja, in Matthäus 12 sagt Jesus nachher, diesem bösen und ehebrechenden Geschlecht wird kein anderes Zeichen gegeben werden als das Zeichen des Jona. Denn also wie Jona 3 Tage und 3 Nächte im Bauch des Fisches war, wird des Menschen Sohn im Herzen der Erde sein. Da war es aber nicht der Ungehorsam, sondern der Gehorsam Jesu. Aber er musste auch ins Meer geworfen werden, weil er die Sünde freiwillig als Lamm Gottes auf sich genommen hatte. Also bei Jona ist hier das Modell, aber alles in der negativen Weise. Und selbst jetzt werfen sie ihn nicht ins Wasser. Jona sagt, denn ich weiß, dass dieser große Sturm um meinetwillen über euch gekommen ist, Vers 13. Und die Männer ruderten hart, die probieren alles, um das Schiff ans Land zurückzuführen, aber sie vermochten es nicht, weil das Meer immer stürmischer gegen sie wurde. Gott war gegen Jona. Also vielmehr genau gesagt, Gott war für Jona und deswegen musste er gegen seinen Weg sein. Ist ja bei uns auch manchmal so. Gott ist für uns, indem er etwas verunmöglicht. Es ist Gericht, wenn Gott uns die Dinge laufen lässt. Wenn Gott liebt, dann züchtigt er. Sie vermochten es nicht. Da riefen sie zum Herrn. Und da sehen wir, dass aus diesen Götzendienern, zumindest wie weit das geht, das muss offen bleiben, Jahwe-Fürchtige geworden sind. Sie haben angefangen, den einen Gott, den einzig wahren Gott, den Gott der Götter, von dem alles kommt, anzurufen. Ah, Jahwe, lass uns doch nicht umkommen um der Seele dieses Mannes willen, und lege nicht unschuldiges Blut auf uns, denn du Herr, hast getan, wie es dir gefallen hat. Und jetzt kommt ein Menschenopfer, wenn Sie so wollen. Ein Menschenopfer hier, wie bereits gesagt, in der negativen Version. Verlangen auf, wie sagt man, Tötung auf Verlangen. Freitod. Das ist ja leider greift es. Schweiz, Niederlande sind da schon weiter, aber bei uns kommt es auch immer stärker, ich meine, du weißt da besser Bescheid, dass man sagt, wenn ein Mensch in einer bestimmten Situation ist mit Schmerzen und bestimmten Dingen und er möchte nicht mehr leben, dass man ihm Hilfe zum Sterben gibt, Sterbehilfe. Das ist eine ganz schwierige Sache. Wer einmal die Furcht vor dem Leben, das Gott gibt und Gott zu seiner Stunde nimmt, verliert, wird an allen Ecken und Enden anfangen, dieses Leben in Frage zu stellen. Und so ist man natürlich heute mit der Abtreibung. Und ich habe schon oft gesagt, die Ersten sagen, ja gut, ob wir jetzt abtreiben wie in China, ob das Kind 8 Monate ist oder es könnte ja auch schon geboren sein und 2 Monate, dann stellen wir fest, wir können es doch nicht brauchen, da könnte man es ja eigentlich immer noch wegtun. Es wird immer perfider. Die Nazis haben dann gesagt, na gut, du kannst auch schon ein paar Jahre alt sein, aber es kann ja lebensunwertes Leben sein. Auch in den Mülleimer damit. Und so geht es auch am anderen Ende. dass man sagt, naja, also ehrlich gesagt, kostet ja nur noch, oder? Oma, du willst uns doch nicht länger auf dem Geldbeutel liegen. Was das bei einem Menschen auslöst, man sagt dann schon, die Oma hat gesagt, ich will. Aber wie oft das auch unter den Verhältnissen, unter dem Druck der Umgebung ist, also diesem unausgesprochenen Druck, dass man spürt, man ist eine Last, vielleicht auch noch depressiv. Naja, und dann kann man ja auch mal irgendwann schon früher anfangen, und zwar mit 60. Also wenn mit 60 einer, sagen wir mal, er will noch eine Ersatzniere bekommen. Ja, lohnt sich das noch? Ja, für die Leute, die viel Geld haben, schon. Dann lohnt sich's noch. Also Sie merken schon, das ist sehr unheimlich, aber es ist wirklich so an allen Ecken. Wenn man einmal das von Gott gegebene Leben in Frage stellt, dann scheut man letztendlich vor nichts mehr zurück. Das geht natürlich Step by Step, aber da ist eine unheimliche Entwicklung auch im Gang. Und hier gibt's auch ein Menschenopfer, aber Tötung auf Verlangen. Dann müssen Sie sich mal vorstellen, der Sturm, der tobt, der Orkan, die Seeleute waren ja einiges gewohnt, und dann schmeißen sie den Jona ins Wasser. Natürlich denkt Jona, das ist das Ende. Kann ich sagen, ich habe das Buch Jona gelesen, ich weiß ja, wie es weitergeht. Und die Seeleute auch nicht, die denken, schwuppdiwupp, der Prophet ist weg, das war's, den sehen wir nie wieder. Und dann ist eine unheimliche Stille. Versetzen Sie sich mal jetzt in einen Matrosen, der das alles, diese 14 Tage Sturm oder wie lange es war oder mehrere Tage erlebt hat, und dann diese unheimliche Sturmstille, was in denen vorgegangen ist. Und dann heißt es in Vers 16, und die Männer fürchteten sich vor dem Herrn mit großer Furcht. Also wir merken, wie Gottesfurcht, vielleicht sogar Glaube, hervorkommen und wachsen. Und sie schlachteten Schlachtopfer und taten Gelübde dem Herrn. Ob man so weit gehen kann, dass man sagen kann, die Männer kamen zum Glauben. Wie tief war es? Ich weiß es nicht. Wir werden bei Ninive noch sehen, dass die jüdische Überlieferung, da muss man ein bisschen vorsichtig sein, aber sie sagt, die Männer sind dann mit diesem Erleben selber nach Ninive gegangen, bevor Jona nach Ninive kam und sagte, wir haben einen Propheten erlebt, der sollte zu euch kommen. Und die haben die Niniviter, so jüdische Überlieferung, vorbereitet auf das Kommen des Jona. Aber wir wissen es, ich habe von Frontsoldaten gelesen, die in der Todesnot und Todesangst im Schützengraben Gott geschworen hast, wenn du mich rausbringst, will ich dir dienen. Und haben es vergessen. Andere sind dabei geblieben. Jemand sagte mir, in schwerer Krankheitsnot, der hat ganz neu mit dem Herrn angefangen. Leider war ein, zwei Jahre später nicht mehr viel davon zu sehen. Aber es gibt auch welche, die auf die Stimme Gottes hören, auch in diesen Situationen, und konsequent bleiben. Also vom Ergebnis her könnten wir sagen, die Seeleute waren gesegnet durch den Ungehorsam des Jona. Oh weia. Naja, das hätte man sie nicht zu früh fragen dürfen. Aber so ganz am Ende hätte man gesagt, bleib mal bei meinem Matrosen Jan, so hat er bestimmt nicht geheißen, aber unser Matrose heißt Jan. Und? Bist du jetzt traurig, dass du das erlebt hast, diese Todesangst? Ich bin froh. Ich bin weggekommen von diesem Götterglauben und habe erkannt, wer wirklich die Welt regiert und wem ich dienen muss. Ich bin froh. Ich bin froh, dass ich durch manches Tal musste, um zum Glauben zu kommen. Ich bin froh, dass es Täler gibt, dass der Glaube wachsen darf, dass Gott mich zurückholt. Sie auch? Und das ist ein Geheimnis. Das konnte natürlich nicht Jona sagen, siehst du? Habe ich doch gewusst, dass du aus allem was machst. So geht's nicht. Paulus sagt in Römer 6, sollen wir denn nun das Böse tun, damit das Gute hervorkomme? Das nicht. Das sei ferne. Aber wir dürfen wissen, selbst dort, wo wir versagt haben, selbst dort, wo wir untreu sind, selbst dort, wo Dinge geschehen sind, die nicht gut waren, lässt Gott etwas werden in seiner Weisheit. Das ist ein großes Geheimnis. Das rechtfertigt nicht uns, aber den Herrn. Wenn wir jetzt an das prophetische Modell denken, das ja die Ablehnung des Messias, so sagt es Paulus, das Heil für die Völker bedeutet, und die bald kommende Annahme des Messias Jesus durch Israel in dem Ende der Tage, Leben aus den Toten, dann haben wir auch dieses Geheimnis. Der Jude muss ins Völkermeer, Entschuldigung, wenn ich das so sage, das muss man ein bisschen vorsehen in unserer Zeit. Der Jonah, nach der Verwerfung des Messias und nach der Ablehnung des Apostelzeugnisses, der muss ins Völkermeer, auf das in den Völkern das Heil heranreife, die Vollzahl der Heiden. So sagt es Paulus. Durch ihren Fall ist den Heiden das Heil widerfahren, und das haben wir auch hier bei Jona. Also Jona ist ein wahrer Prophet. Man kann sich natürlich fragen, wenn Jona das alles weiß, warum schmeißt er sich dann selber nicht ins Wasser? Also da war immer noch etwas davon, ein Jude verübt keinen Mord. Also nach juristischer Vorstellung im Judentum und auch im Christentum, jedenfalls bisher war es so, ein Selbstmord ist auch ein Mord. Und er wollte keine Hand an sich legen, das war ein großer Frevel in Israel. Gerhard Meyer sagt dazu, Jonas Antwort, nehmt mich und werft mich ins Meer, enthüllt das Maß seiner eigenen Verzweiflung, die keine Chance für ein Weiterleben sieht. Hier redet nicht einer, der meint, durch Selbstmord seine Probleme lösen zu können. Vielmehr ist es wie bei Elias Todeswunsch in 1. Könige 19, Vers 4. Seine Schuld vor Gott, die Lebenswillen und Aussicht zermalmt. Und ich betone noch einmal, nicht Tötung auf Verlangen wäre die Lösung gewesen, sondern die Umkehr und der Gehorsam zu Gott. So extrem muss es ja bei uns nicht sein, aber manchmal haben wir auch so selbst auferlegte Schwierigkeiten und Probleme, weil wir nicht umkehren wollen. Man hat nicht der Herr in dem Sinn uns auferlegt, sondern das ist eine Frucht, in Anführungszeichen, eine Folge, weil wir unseren Kopf gegen ihn durchsetzen wollen. Und Gott sagt, da meine ich mit. Verstehen Sie, es ist ja ein Unterschied. Der Herr litt und wurde verfolgt um seines Gehorsams willen. Das haben wir ganz oft in der Schrift. Alle Erwählten Gottes mussten leiden. Es gibt aber auch Leiden um der Widerspenstigkeit willen. Und man muss schon fragen, warum widerfährt mir was, ohne dass wir uns jetzt ständig den Puls fühlen. Aber grundsätzlich dürfen wir dankbar sein, dass Gott unsere Lebenspläne wie Jonas Fluchtpläne durchkreuzt, in seiner Treue, in seiner Liebe. Eine Liebe, die mitgeht, aber nicht laufen lässt. Eine Treue, die sie auch durch tiefe Enttäuschungen nicht frustrieren lässt. Keine weichlich falsche Liebe, sondern eine Liebe, die zupacken, wehtun kann um des Heils willen. Lieblos und treulos wäre gewesen, Jona zu verwerfen und seine Flucht gelingen zu lassen oder ihn gleich umkommen zu lassen, Blitzschlag, Herzschlag, Herzinfarkt, Gehirnschlag oder sonst irgendwas. Hätte ja Gott machen können. Und so dürfen wir uns fragen, ich habe schon darauf hingewiesen, wie Jona sich selber durch seinen Ungehorsam in seinem Lebensraum limitiert. Also er flieht auf dem Land, da kommt er noch in alle Richtungen, dann flieht er runter, ein Schiff. Im Schiff kannst du nur noch auf dem Schiff laufen, stimmt? Sonst wird es eng. Im Schiffsbauch ist noch enger. Und nachher im Fischbauch, ja, da kannst du noch ein bisschen im Brei schwimmen und dann geht gar nichts mehr. Der Schraubstock Gottes nimmt ihm alle Entfaltungsmöglichkeiten. Und im Schraubstock Gottes, der dann in Kapitel 2 maximal angespannt ist, kehrt er um. Gott lässt ihm keinen Freiraum mehr und keine Bewegungsmöglichkeit. Und so gibt es, und damit wollen wir in die Schlussgerade einbiegen, auch Störmanöver Gottes in unserem Leben. Es gibt geistliche Rückholprogramme. Es gibt auch Stürme. Es gibt auch Reden von heidnischen Seeleuten. Ich habe erlebt in meinem eigenen Leben, wie Gott auch durch Ungläubige ganz deutlich zu mir geredet hat. Die wussten davon gar nichts. Es ist Gottes Liebe. Ich behaupte, wir könnten alle einpacken, wenn Gott nicht so wäre, wie er bei Jona war. Und wir können Gott nicht genug danken, dass er Gedanken hat, die höher sind als unsere Gedanken. wo wir mit unseren Plänen und Eigenwilligkeiten meinen, die Dinge besser steuern und lenken zu können, da sieht Gott klarer und besser und sagt, so will ich es nicht und so wird es auch nicht. Ich war ein paar Mal in London und auch immer wieder in St. Paul's Cathedral. Und St. Paul's Cathedral ist ja eine riesige Kuppel. Ich weiß gar nicht, ist so groß wie der Petersdom, weiß ich jetzt nicht. Jedenfalls musste das dann auch mal renoviert werden. Und der Maler Sonbill, kann im 19. Jahrhundert gewesen sein, weiß ich auch nicht genau, wann der gelebt hat. Ein berühmter Mann. Und die haben dann ein Gerüst aufgebaut und da oben und so weiter. Und als er mit einer Renovation einer Passage fertig war, dann ging er auf dem Gerüst so sein Werk anschauend nach hinten. Und sein Gehilfe sieht es von unten und sieht auch, dass das Gerüst hinten nicht abgesichert ist. Also er läuft nicht gegen eine Begrenzung, sondern er läuft, es endet einfach. Und er wäre zu Tode gestürzt. Und er steht nicht unten, sondern er steht vorne an dem Bild, das er betrachtet. Und er weiß nicht, was er machen soll. Er hat Angst, laut zu schreien. Meine Frau hat das auch mal erlebt, wie unser Dreijähriger vom zweiten Stock, als sie vorm Haus ist, runterruft, hallo Mama, und sitzt auf dem Fensterbrett. Da musst du die Nerven bewahren. Und so hat dieser Gehilfe auch nicht gewusst, was mache ich jetzt, damit der Meister nicht stürzt. Und er nimmt seinen Pinsel, tunkt in die Farbe und streicht durch das soeben meisterhaft wiederhergestellte Gebilde. Sonbill wird sonnig und wütend, der Kopf wird rot, er stürmt nach vorne, um den Gehilfen zu packen. Und dann erklärt er ihm die Situation und dann ist er ihm dankbar. Und so ist es bei uns auch manchmal, nur sehen wir nicht, dass wir abgestürzt wären. Gott muss manchmal etwas tun, wo wir sagen, warum, wieso? Vieles werden wir erst droben verstehen. Es ist ein Glaubenssprung zu sagen, gerade bei den Dingen, die uns auch nicht gefallen, Gott weiß, was er tut. Gerade bei Jonas Schwierigkeiten zeigt sich Gottes Treue und Liebe. Gerade, dass er sich nicht durchsetzen kann. Schlussfrage, wie merken wir nun, ob wir auf Tarsis Schiffen unterwegs sind? Ob der Sand im Getriebe, der Gegenwind, die Wand, die uns sich in den Weg stellt, vom Feind oder von Gott kommt. Da bleibt uns nichts anderes übrig, als vor Gott fragend sich ins Licht stellen zu stehen. Man muss nicht jeden Morgen sich den geistlichen Puls fühlen. Da kann man ja nicht laufen. Es gibt auch Hypochonder, die sind immer krank, die können nicht leben. Ja, also scheinbar krank. Und so kann man nicht, wenn man ständig, wir dürfen in der Gnade Gottes, vergesse ich, was dahinter liegt und schaue, richte mich aus nach dem, was vor mir liegt. Aber wo Gott uns stehen heißt, bleiben wir stehen und überprüfen uns in seinem Licht. Das muss regelmäßig geschehen. So Tage habe ich jemanden ins Krankenhaus geschrieben, blöde Sache. Zeit zum Bibellesen, zum Vorträge hören und zum Beten. Das sind so Momente, ich sage jetzt nicht, kann auch anders sein. Oder nachts, kennen Sie das auch? Sie wachen auf und können nicht mehr einschlafen. Wir Älteren wissen, wovon wir reden, die Jüngeren kennen das noch nicht. Was hat Gott mir schon gezeigt? Was hat Gott mir schon gezeigt? Und so dürfen wir uns immer wieder in sein Licht stellen, immer wieder fragen, Herr, wo renne ich, wo laufe ich, wo engagiere ich mich, wo geht es um mich und wo geht es um dich? Wo habe ich eine Opferhaltung, die aus dem Stolz entspringt und wo ein echtes Opferherz, das bereit ist, für dich Wege zu gehen? Und wenn dann Gott redet, dann sagt der Feind, ja, aber es ist zu spät. Und Gott sagt, es ist nie zu spät. Kehr um, steh auf und fang jetzt an. Amen. Herr Jesus, wir danken dir für deine Treue in unserem Leben, deiner Welt, deiner Kreatur, deinem Volk gegenüber allen Menschen, deiner Gemeinde. Und dass du dich von Irr und Abwägen und von Haltstarrigkeiten, dass dich nichts ausbremsen kann, dass du bist, der da ist, dass du einen langen Atem hast, dass du ein Standing hast, dass du letztlich der bleibt, der sagt, wo es lang geht und was herauskommt. Und dass wir so in deiner Hand sind und so von dir getragen und geborgen und in dir geborgen sind. Und wir danken dir, dass wir das von dir wissen dürfen, dass wir zur Ruhe kommen dürfen in dir und im Glauben fassen dürfen, du meinst es gut. Gerade auch da, wo wir denken, es ist nicht gut. Und wir danken dir, dass du uns immer wieder Gnade gibst, dass wir uns in dein Licht stellen dürfen, deinem Licht aushalten dürfen, ausharren dürfen in deinem Licht, um uns zeigen zu lassen, sagen zu lassen, was vor dir taugt und was vor dir nicht taugt. Danke für deine große Liebe. Danke auch in Sonderheit für dein Volk Israel in diesen schweren Tagen. Gelobt seist du und gerühmt sei dein Name. Amen.